Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
70.000 Kilometer ist Alex Eischeit mit seiner Vespa Elsie gefahren. Einmal von Alaska bis nach Feuerland runter. Er ist durch Wald gefahren, er ist durch Wüsten gefahren, durch Tropen, auf Teer, auf Schotter und auf Sand. Und jetzt ist er hier. Hallo Alex.
Hallo.
Guten Morgen. Wir wollen gleich noch über deine Reise reden, aber erstmal, du bist mit der Vespa zu uns gekommen. Ist das immer noch Elsie?
Also ich bin heute mit meiner Alltags-Vespa gekommen.
Du hast mehrere?
Nicht mit Elsie. Ja, ich habe zwei Vespas. Mhm. Und zwar eine Vespa, die meine allererste im Leben war, die mit der ich auch die allerersten Reisen gemacht habe. Aber für dieses Abenteuer habe ich mir eine zweite Vespa zugelegt und mit der bin ich heute allerdings nicht hier.
Okay, also deine Zweit-Vespa Elsie, aber die gibt's noch, ne? Die lebt doch sozusagen.
Natürlich, Elsie gibt es noch. Elsie steht brav in der Garage und wartet darauf, dass Vespa-Treffen kommen oder dass ich irgendwo mal einen Vortrag halten kann, wo ich dann mit ihr hinfahren kann.
Dass du sie mal ausführen darfst. Wenn man sich jetzt mal Bilder von Elsie anguckt, das ist ja so eine gelbe Vespa, kann man sich später auch auf Deutschlandfunk Nova angucken, dann sieht man ja, du hast da schon ein bisschen was umgebaut für die Reise, ne? Was hast du da genau gemacht?
Also normalerweise hat eine Vespa eine Sitzbank für zwei Personen und die habe ich gekürzt für eine Person und dann habe ich spezielle Gepäckträger gebaut, um sehr, sehr viel Material für die Reise mitnehmen zu können. Und ansonsten so Sachen wie ein Benzinkanister angepasst, damit ich 10 Liter Reservebenzin noch zusätzlich dabei habe. So konnte ich fast 500 Kilometer ohne Tankstelle überbrücken. Dann hatte ich einen 5 Liter Wasserkanister dabei. Ja, und sonstige, viele Dinge, die man halt so braucht, um sich in Natur und auf der Straße zurechtzufinden.
Du hast gesagt, du hast einiges dabei. Du hattest ja auch einige Ersatzteile dabei, habe ich gelesen, ne? Wie bist du denn darauf gekommen, diese ganzen Sachen mitzunehmen? Also kanntest du dich schon vorher mit Vespas aus oder hast du da Hilfe bekommen oder wie war das?
Also ich habe 1998 meine allererste Vespa in Köln gekauft und bin damit einen kleinen Trip gefahren und zwar von Köln in die Türkei. Und ich hatte vor dieser Vespa Ricana, vor diesem Reiseprojekt schon 15 Länder in Europa auf der Vespa erlebt. Und so wusste ich auch schon in etwa, was ich für eine große Reise brauche. Und den Rest habe ich mir dann angelesen oder auch in der reinen Theorie dann für mich weiterentwickelt und gesagt, okay, jetzt kommt noch dazu längere Distanzen oder auch gröbere Straßen und habe mich dann darauf, so gut wie es ging, in der Theorie halt vorbereitet.
Du sagst jetzt in der Theorie, wie ist denn Elsie klargekommen mit diesen Schotterpisten?
Also Schlaglöcher waren oft so groß, dass die Reifen halt wirklich verschluckt worden sind und deswegen ist es so ein Problem, dass man auch gerade auf Schotter und auch auf Sand sich nicht in die Kurven legen kann. Also man sitzt dann gerade aufrecht und in einer Kurve muss man sich so aus der Karosserie so rausbalancieren und allgemein hatte Elsie auch schon Probleme, vor allem mit dem Benzin, denn der Alkoholanteil im Benzin in Peru sind zum Beispiel 40% und in Brasilien bis zu 70%.
Oh.
Ja, das ist recht spannend, denn in Brasilien kostet das Benzin immer gleich viel und der steigende und fallende Ölpreis wird mit Auffüllen von Alkohol ausgeglichen und deswegen weiß man nie, was man da gerade in den Tank geschüttet bekommt.
Wie hast du das dann gemacht? Wie hast du darauf reagiert?
Viele Pausen machen, denn die Vespa ist ein Zweitakter, man muss ein Öl dazu schütten und die mögen halt eigentlich gar keinen Alkohol im Benzin und so viele Pausen machen und ein gewisses Feingefühl für die Vespa aufbauen und wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, weil man Leistung verliert, weil irgendein surrendes Geräusch dazu kommt, dann auf jeden Fall immer die Karte Zeit und sagen, ich muss heute nicht ankommen, ich mache jetzt lieber mal ein paar Pausen. Und komme vielleicht erst morgen da an, wo ich eigentlich heute ankommen wollte.
Jetzt hat ja deine Reise direkt am Anfang schon so ein bisschen geholpert, will ich mal sagen. Du bist in Kanada gelandet und da gab es direkt schon so ein bisschen Probleme, ne? Was war da los?
Das war sehr lustig. Also es war eigentlich nicht lustig in diesem Moment, aber ich wollte Elsie aus dem Zoll holen. Und der Zollbeamte sagte zu mir, da muss ein Special Officer in diese Kiste gucken. Und bevor ich die Vespa bekomme und ich dachte, warum Special Officer? Es ging hin und her und man hatte illegale Produkte in meiner Kiste gefunden.
Was?
Illegale Fleischprodukte, sagte man mir. Es stellte sich heraus, dass mein Bruder Oliver, mit dem ich schon Vespa-Reisen gemacht hatte, in der Nacht, bevor die Kiste zu Hause abgeholt worden ist, diese geöffnet hatte und er hat mir ein Heimatpaket in diese Kiste gepackt. Und da waren einmal drin zwei Flaschen Kölsch und Flüssigkeiten in Kisten ist im Überseetransport ist verboten und vor allem rheinische Leberwurst. Und so musste ich dann direkt am Anfang ein Formular unterschreiben für die Vernichtung von illegal eingeführter Fleischprodukte. Und dann am Ende war ganz lustig, denn der oberste Officer kam dann zu mir und sagte, eigentlich müsste ich jetzt hier diese Biere auch vernichten. Aber weißt du was? Drückte mir sie in die Hand und sagte, welcome to Canada, my friend.
Das ist ja nett. So ist die Reise von Alex Eichhardt losgegangen. Er ist mit der Vespa Alsi von Alaska bis nach Feuerland gefahren. 22 Monate lang gezuckelt, muss man eigentlich sagen. Oder Alex, wie schnell ist die so?
Ja, spitze 80 km/h fuhr sie mal am Anfang, aber normalerweise bin ich so um die 70 km/h geplätschert.
Also mit 70 km/h hat er diesen Trip gemacht und hat jetzt auch gerade ein Buch geschrieben. Vesparikaner heißt das. Alex, du warst im kalten Alaska, du warst in der Wüste in den USA und in Mexiko und dann im tropischen Mittelamerika auch noch. Wie bist du eigentlich mit diesen Temperaturunterschieden klargekommen? Also musstest du nicht mega viele unterschiedliche Klamotten auch dafür mitnehmen?
Ja, das war der Grund, warum der Gepäckhaufen, wie ich es genannt habe, hinten auf der Vespa so groß war, weil ich halt auch vor allem auch Schlafsäcke, Ausrüstung für verschiedene Klimazonen brauchte. Ich selbst bin eigentlich ganz gut damit klargekommen. Also ich hatte sehr oft mal Sonnenbrand auf der Nase, im Gesicht, was ich nicht so schützen konnte. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich immer mit meiner Kleidung so angepasst, den klimatischen Bedingungen.
Du hast jetzt auf der Reise super, super viele Leute getroffen und auch sehr, sehr viele nette Leute habe ich in deinem Buch gelesen, die dir geholfen haben, obwohl sie zum Teil selbst ja sehr, sehr arm waren. Ich habe zum Beispiel die Geschichte gelesen, dass ein Mexikaner seinen letzten Essensvorrat mit dir geteilt hat. Stimmt das?
Ja, das war abgefahren. Es war dunkel und ich war in Mexiko in einer Region in Michoacán, wo es abends nicht mehr ganz stabil ist. Und ich wollte halt jetzt nicht einfach irgendwo am Straßenrand mein Zelt aufschlagen, was ich sonst oft gemacht habe. Und so habe ich dann immer gedacht, ich suche mir jemanden, einen Menschen und fragt dann, hier kann ich irgendwo mein Zelt aufschlagen? Und der Mann sagte sofort, ja, komm hier, Amigo. Der hatte eine einfache Lehmhütte, ich habe mein Zelt dort aufgeschlagen und es wurde dann dunkel und ich frage, hier, gibt es irgendwo eine Tienda, ich brauche etwas zu essen? Und dann sagt er, oh nee, das ist 30 Kilometer entfernt, das nächste Geschäft. Und jetzt ist dunkel, mein Freund, du fährst mir nirgendwo mehr hin. So. Und dann habe ich mein Zelt aufgebaut und dann fing er an, hat Holz gesammelt und hat ein Feuer gemacht. Und dann sagte er, er sei Fischer und er hat den ganzen Tag nur einen einzigen Fisch gefangen. Und diesen Fisch hat er dann genommen und hat diesen Fisch dann auf dem Feuer gegrillt und sagte, komm hier her, mein Freund. Wir saßen dann an dem Feuer, haben zu zweit diesen Fisch gegessen. Und dann sagte er mit einer Selbstverständlichkeit, schau dir doch an, mein Freund, wenn ich den Fisch alleine esse, werde ich alleine satt. Und wenn ich ihn mit dir teile, dann werden wir beide satt.
Schöne Worte, sehr, sehr schöne Worte. Jetzt hast du ja Alsi immer dabei. War das eigentlich sowas, was die Leute überall kannten? Also Vespa als Marke?
Also es gibt Vespa-Clubs auch in Zentral- und Südamerika und für die war ich natürlich ja ein Held. Die waren total froh, wenn ich sie besucht hatte und so. Aber auch alle anderen haben verstanden, ein kleines Fahrzeug, ein total beladenes Fahrzeug. Dieser Typ kommt von irgendwo weit her. Das konnte man an Länderaufklebern und sonstigen Sachen an dem Fahrzeug ja erkennen. Und wenn sie mich gefragt haben, wo kommst du her? Und ich dann, Alaska, Alaska. Und dann so, was? Ich sag, ja, Estados Unidos, hier USA. Und dann, wo willst du hin? Ich sag, hier Tierra del Fuego. Die so, oh, loco, loco, Alemann, verrückter Deutscher. Und so hat eigentlich diese Vespa schon auch die Türen geöffnet und ja, vor allem auch Werkstätten und Herzen geöffnet, muss man auch sagen.
Du sagst Türen geöffnet und eigentlich bist du freundlich aufgenommen worden. In Guatemala bist du aber auch einmal quasi überfallen worden. Ne? Was ist da passiert?
Ich musste in der Höhe, ich war auf 2300 Meter Höhe und ich musste die Vergaserbedüsung anpassen, denn der Zweitakter ist nicht wirklich für die Berge gebaut. Und
sag das nochmal?
Vergaserdüsen anpassen. Mhm. Also wenn man in der Höhe in den Bergen ist, dann wird die Luft dünner und dann muss man quasi die Anpassung in dem, im Vergaser machen, also dass weniger Benzin in den Brennraum kommt, weil ja auch die Luft dünner wird. Das heißt, man muss ab 2500 Meter Höhe alle 300 Höhenmeter anhalten. Das dauert so etwa eine Viertelstunde. Anhalten,
und das
den
justieren.
Motor freilegen, genau, Vergaser aufmachen, Teile rausschrauben, tauschen, wieder zusammenbauen und zusammensetzen. Das gehört halt auch mit zu dieser Herausforderung auf 125 Kubik und einem kleinen Vespa-Roller so eine Reise zu machen. Auf jeden Fall war ich in Guatemala und es wurde sandig. Auf einmal die Straße, der Asphalt endete und ich musste diese Vergaserbedüsung anpassen und habe dort den Motor geöffnet und war total konzentriert, hörte etwas hinter mir und dann standen da auf einmal zwei Männer mit Strumpfmasken, mit Pistolen und mit Macheten und haben die Knarre auf mich gehalten. Dann hieß es Amigo Dinero Und dann habe ich einmal mein Geld abgegeben. Sie haben mir freundlicherweise den Rest des Portemonnaies wiedergegeben. Als ich ihnen meine Kamera gegeben hatte, sagte ich, oh, amigo, mis foto de Guatemala, das sind meine Fotos. Dann hat er den Kamerachip rausgeholt und hat mir meine SD-Karte wiedergegeben, hat meine Kamera behalten. Also es war eine schlimme Situation für mich, aber im Grunde genommen habe ich verstanden, dass es eigentlich ja auch, ich will nicht sagen gute Menschen sind, aber es sind arme Menschen und in dieser Situation war ich halt nicht mit ihnen irgendwo in einem Café oder in der Kneipe und habe ein Bier mit ihnen getrunken, es waren meine Freunde, in dieser Situation waren sie halt meine Feinde.
Einer, der es gemacht und es versucht hat, das ist Alex Eischalt, der ist hier bei mir zu Gast. Der Mann, der die Vespas liebt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar so sehr, dass er mit seiner Vespa Elsie einmal von Alaska bis runter nach Feuerland gegurkt ist. Wobei, muss man sagen, Alex, du warst ja nicht nur mit der Vespa unterwegs. Einmal hat dich auch eine deutsche Auswandererfamilie mitgenommen auf einem Boot in Kolumbien, richtig?
Ja, und zwar, ich bin Tischlermeister und arbeite nicht nur in Köln viel. Also ich habe auch in Südfrankreich Bootsbau gemacht. Und als ich Panama erreicht hatte und von Zentralamerika nach Südamerika wollte, stellte ich fest, dass dort ein Stück Straße fehlt, was wohl vielen Leuten bekannt ist. Das heißt, wenn man von Zentralamerika nach Südamerika möchte, dann muss man ein Boot nehmen oder fliegen. Und da ich Bootsbau schon gemacht habe, habe ich gedacht, es würde sich doch anbieten, ein Segelboot zu finden. Und ja, ich fand eine deutsche Auswandererfamilie. Bei denen habe ich einen Monat gelebt auf diesem Segelboot, habe an diesem Segelboot gearbeitet und nachher sind wir dann 5 Tage über den San Blas-Archipel, wunderschöne Sandbankinseln, dann über die Karibik gesegelt, um dann Cartagena in Kolumbien zu erreichen.
Und du hast ja für die dann auch gearbeitet, ne? Also du hast dir so auch so ein bisschen die Reise finanziert, indem du immer mal wieder zwischendurch gearbeitet hast, oder?
Ich habe für sie gearbeitet und ja, es war auch so gut, so konnte ich den Transport bezahlen. Aber im Grunde genommen ist meine Philosophie eher vorher und nach den Reisen in Deutschland viel Gas zu geben. Und dann, wenn ich auf einer Reise bin, dann, ja, ich sag mal, als Hauptaufgabe das Reisen zu betrachten und nicht so viel arbeiten zu müssen. So war eher der Plan.
Das war eher deine Philosophie. Jetzt bist du durch 19 Länder gereist. Mhm. Gab es irgendeins, was dir am besten gefallen hat?
Also mir hat Guatemala sehr, sehr gut gefallen.
Obwohl du da überfallen worden bist, hast du
ja
erzählt.
Ja, das
eben,
ist
ne?
Ja gerade, Glück und Leid liegen ja sehr nah beisammen. Und also in Guatemala werden heute noch 70 verschiedene Maya-Sprachen gesprochen. Und es gibt ganz viele verschiedene Teile der Maya-Kultur, die ich sehr spannend finde. Und viele Ausgrabungen. Und die Menschen sind halt sehr arm. Aber ja, die sind halt alle Farmer. Die pflanzen Kartoffeln an und sind irgendwie Bananenbauern und sonstige Sachen. Und sie sind halt ein sehr einfaches Volk und ich habe mich bei den armen Menschen auch wirklich am wohlsten überall gefühlt.
Mhm. Dann bist du wieder zurückgekommen und bist im Süden Südamerikas in Feuerland erstmal angekommen, am Ziel. Mhm. Was war das für ein Gefühl, als du dann endlich am Ziel angekommen bist nach so langer Zeit?
Ja, ich sag mal Euphorie und Freude und Stolz, aber auch eine ganz große Müdigkeit, die in mir drin steckte, denn die letzten tausenden Kilometer gerade von Buenos Aires runter ans Ziel nach Ushuaia, es waren fast 6000 Kilometer, wo ich in orkanartigem Sturm gefahren bin.
Okay.
Und weil die Vespa dann sehr langsam ist, musste ich halt wirklich von morgens früh 5 Uhr bis abends um 9 Uhr, ich bin einfach nur noch Vespa gefahren und gefahren und gefahren und
also
gefahren.
Also physisch auch so richtig anstrengend?
Physisch wirklich auch anstrengend und ich hatte das erste Mal ein bisschen Termindruck, denn ich musste das Containerschiff, mit dem ich zurückgefahren bin nach Europa, das hatte ich vorher gebucht und deswegen hatte ich jetzt ein abgestecktes Zeitfenster, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich Ushuaia erreichen und wenn ich dann dort angekommen bin, dann muss ich auch nochmal zurück nach Montevideo, nochmal 6000 Kilometer und aber um auf die Frage zurückzukommen, nach einer Reise, wo man sich an jedem Tag sagt, mein Ziel ist, Ushuaia zu erreichen. Und man ist fast 2 Jahre unterwegs. Wenn man dann da steht, das muss man erleben, um das quasi wirklich ausdrücken zu können, was das mit einem macht.
Man müsste auch sehen, wie der Alex jetzt grinst, ganz glücklich immer noch ein bisschen, obwohl die Reise jetzt ja schon ein bisschen her ist. Als nächstes hast du vor, mit der Vespa von Köln nach Südafrika zu fahren, richtig? Aber diesmal mit einer Vespa mit 3 Rädern.
Ja, das ist momentan noch eher ein Traum als ein Plan. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es umsetzen kann. kann oder ob ich es genauso umsetzen werde. Mir geht es dabei mehr, also Südafrika oder Afrika zu bereisen, ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Ich werde auf jeden Fall meine Frau dazu mitnehmen, denn sie möchte mit mir auch eine große Reise machen. Aber ob es die Vespa wird oder nicht, das ist, ich fahre sehr gerne Vespa und würde es auch gerne mit der Vespa machen. Aber es geht bei mir am Ende wieder ums Losfahren und ums Rauskommen und es ist weniger das Fahrzeug, wo ich jetzt wirklich mich dran festhalte, sage ich jetzt mal so.
Sagt Alex Eischalt, der Mann, der mit der Vespa von Alaska nach Feuerland gereist ist. Danke, Alex, dass du hier warst.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.